Gut. Guten Morgen. Also ich spreche über OpenAFS. Das ist ein Filesystem mit folgenden schönen Eigenschaften. Es ist verteilt, es ist sicher, skalierbar, weltweit und arbeitet unterbrechungsfrei, wenn es gut geht. Verteilte Filesysteme kennen wir sonst. NFS, das ist am bekanntesten. Vorteile, es wird von allen Unix-Systemen unterstützt. Es ist relativ einfach zu handhaben. Nachteile, es gibt kaum Sicherheit, insbesondere wenn viele Rechner daran beteiligt sind, weil dass der NFS-Server sich darauf verlassen muss, dass der NFS-Client die Identität des Benutzers richtig festgestellt hat. Und deshalb ist es eigentlich nur in relativ begrenzten Umgebungen einzusetzen, sagen wir mal mit 5 oder 20 oder maximal 100 Maschinen, aber nicht mit Tausenden. Dann kennt man Samba, das ist ein System, mit dem Unix-Filesysteme den Windows-Rechnern zugänglich gemacht werden, dort also als Netzwerklaufwerke gemountet werden können. Man kann Samba im Linux auch direkt benutzen, aber ich weiß nicht, wie weit das auf anderen Unix-Systemen möglich ist. Und dann gibt es zwei relativ ähnliche verteilte Filesysteme. Das eine ist DFS und das andere ist AFS, wobei DFS eigentlich eine Weiterentwicklung von AFS ist. Vorteil, es ist sehr sicher und es ist Unix-konform. Was das jetzt im Gegensatz zu AFS bedeutet, werden wir dann gleich sehen. Nachteile ist, es gibt es nur für relativ wenige Plattformen. Es ist nur kommerziell zu erhalten und es gibt, glaube ich, soweit ich sehe, keine richtige Weiterentwicklung mehr. Und es ist auch relativ schwierig zu verwalten. AFS gibt es schon seit, ist entwickelt worden Anfang der 80er Jahre an der Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh. Und um hier mal einen Bogen zu schlagen, Pittsburgh befand sich in einer ähnlichen Situation wie Chemnitz. Da ist nämlich seinerzeit die ganze Stahlindustrie weggebrochen und man musste sehen, wie man seiner Stadt irgendwas, einen neuen Inhalt gibt. Und dieser neue Inhalt ist jetzt im Wesentlichen Hightech geworden. Hightech auch im Informationsbereich und ausgehend von den Universitäten, wie ja hier die TU Chemnitz auch sehr fleißig mit ihrem Linux-Tag ist. Die Entwickler von AFS, die also von der Carnegie Mellon Universität kamen, haben dann eine Firma gegründet, die Firma TransArc, und da ist das dann seit, ja, ich nehme an, eigentlich vielleicht seit 1990 oder so Größenordnung kommerziell vertrieben worden und hat insofern mit Linux nicht viel zu tun gehabt, weil es eben als kommerzielles Produkt nicht in den Linux-Mainstream reinkommen konnte. Diese Situation hat sich jetzt dramatisch geändert, nachdem die Firma von IBM übernommen worden ist, eigentlich nicht wegen der Filesysteme, sondern wegen anderer Goodies, die die entwickelt hatten, und IBM gemerkt hat, dass es sich da vielleicht etwas viel Supportaufwand angehängt hat, hat IBM beschlossen, das Open Source zu machen, und das ist seit Herbst 2000 jetzt so, also seit, na, mittlerweile sind es wahrscheinlich 18 Monate, und damit ist es also auch für die normale Linux-Welt von großem Vorteil. Die Vorteile sind, es ist sicher, warum, das erkläre ich gleich, es ist skalierend, das heißt, man kann sein verteiltes Filesystem beliebig groß machen. Es kostet nichts und es wird auch sehr schnell weiterentwickelt im Moment. Nachteil ist, es ist nicht hundertprozentig Unix-konform und es ist natürlich auch nicht so trivial zu administrieren wie NFS. Jetzt gehen wir mal etwas ins Detail. Die Daten im AFS sind, wenn das der Client für das AFS-Filesystem auf dem Rechner vorhanden ist, befinden sich alle unter /AFS. Das ist ein Subtree. Und dieser Baum unter AFS ist aus einzelnen Stücken zusammengesetzt. Diese Stücke heißen Volumes und die sind ungefähr so ähnlich zu verstehen wie die Partitionen, die im NFS zusammengemountet werden. Also der Baum besteht aus lauter Stücken, die ihrerseits Directories und so weiter enthalten können und Mount Points. Die Mount Points der einzelnen Volumes, das ist jetzt ein großer Vorteil, sind Teil der Daten und nicht irgendwie der Administration des lokalen Rechners. Die Volumes werden über eine Datenbank, nämlich den Volume Location Server oder VL Server, gefunden und der Klient braucht deshalb auch nicht zu wissen, auf welchem Rechner sich das oder auf welchem Server sich ein Volume befindet, weil das für ihn dieser Volume Location Server abnimmt. Ein weiterer interessanter Vorteil ist, es kann mehrere Kopien eines Volumes auf verschiedenen Servern geben. Das ist also wichtig für die Replikation, zum Beispiel von Software, also von Sachen, die read-only nur zugegriffen werden. Bei read-write kann man sich vorstellen, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, beziehungsweise gar nicht möglich ist. Und das gibt einem Sicherheit, einerseits, falls jetzt einer dieser Server mal abstürzt, werden die Programme, auf die man zugreifen muss, von anderen Servern geholt und es kann auch zum Lastausgleich benutzt werden. Außerdem ist AFS ein weltweites Filesystem, das aber in lokale eigenverantwortliche Zellen gegliedert ist, also die Verwaltungsabschnitte sozusagen. Jetzt, der Baum sieht jetzt also so aus, dass unter dem AFS hier sind jetzt, das ist eine Konvention, sind die Root-Volumes verschiedener Zellen gemountet. Also ich habe das hier war, die Folie war für die Plasmaphysik gedacht, deshalb sind hier fusione.it und das hier ist unsere Zelle ipp-garchen.mpg.de und cern.ch. Es ist also eine Konvention, den Domainnamen als Zellennamen zu benutzen. Und unter diesen verschiedenen Einstiegspunkten in die einzelnen Zellen befinden sich jetzt die lokalen Volumes. Im Prinzip können aber solche Mount Points für Volumes in fremden Zellen an beliebiger Stelle vorkommen. Ja, jetzt ist hier zum Beispiel das Volume HWR, das bin ich. Da gibt es jetzt Subdirectories, die in dem Volume sind und hier könnten jetzt natürlich auch weitere Mount Points und andere Volumes drin vorkommen. So, eine AFS-Zelle, das ist die administrative Einheit. Die AFS-Zelle hat einen oder mehrere Datenbankserver, wobei das mehrere auch nur wieder zur Redundanz ist, falls dieser eine Datenbankserver mal abstürzt. Die Datenbankserver werden vom Klienten über eine quasi Mini-Datenbank, das ist eine Liste der Zellen und der IP-Adressen der dortigen Datenbankserver, gefunden. Diese Liste steht im lokalen Filesystem und wird dahin getan, wenn der AFS-Klient installiert wird. Wenn man jetzt solche Zellen über Jahre betreibt, dann muss man natürlich irgendeinen Mechanismus sich ausdenken, wie man diese Information gelegentlich mal wieder updatet. Es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, Zellen über den Nameserver bekannt zu machen. Das wird aber, glaube ich, noch nicht so sehr weit eingesetzt. Jede Datenbank enthält drei verschiedene Datenbanken, nämlich einmal den KA-Server, das ist ein Kerberos 4-Server, der für die Authentifikation der Benutzer zuständig ist. Dann den PT-Server, Protection-Server, in dem die Definition der User-IDs und der User-IDs als Name sozusagen, der AFS-IDs numerisch und der Gruppen abgespeichert ist und dann den schon erwähnten Volume Location Server, in dem steht, welches Volume sich wo befindet. Jede Zelle hat ein Root-Volume, nämlich Root.Zellname und ein Volume Root.AFS, was für die Rechner, die zu dieser Zelle gehören, unter /AFS gemountet wird. Die AFS-Volumes entsprechen sinngemäß Partitionen beim NFS. Jedes Volume hat seinerseits ein Root Directory und kann darunter einen Baum aus weiteren Directories haben. Und an beliebiger Stelle in diesem Baum können auch wieder Mount Points für andere Volumes vorkommen. Ansonsten natürlich die typischen anderen Inhalte, also Files, symbolische Links und so weiter. Es gibt mehrere Typen von Volumes. Es gibt Read-Write-Volumes. Das ist also das normale, zum Beispiel für Home Directories. Dann gibt es Read-Only-Volumes, die also ein Read-Write-Volume kann ein Read-Only-Volume besitzen, eine Kopie dieses Volumes, was nur lesbar zugegriffen werden kann. Das ist das, was man eben für Software verwendet, und da hat man auch den Vorteil, dass die während der Installation der Software im Read-Write-Volume die Benutzer alle noch den alten Stand des Read-Only-Volumes sehen. Und dann kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, so, jetzt sollen die Benutzer den neuen Stand sehen, und dann wird aus dem Read, wird das Read-Write-Volume in die aktuellen Read-Only-Volumes reingemischt, und ab dem Zeitpunkt haben die Benutzer wieder einen definierten Stand, nämlich den der Installateur da haben wollte. Dann gibt es noch sogenannte Backup-Volumes. Das ist der eingefrorene Zustand eines Read-Write-Volumes. Die Read-Write-Volumes können im laufenden Betrieb von einem Server auf einen anderen oder von einer Partition eines Servers auf eine andere Partition verschoben werden. Das ist also sehr wichtig für den Punkt ununterbrochener Betrieb. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine große Zelle haben und jetzt irgendwie ein File-Server allmählich an die Grenze seiner Kapazität kommt, indem die Partitionen, wo diese Volumes gespeichert sind, allmählich volllaufen, dann stellt man halt einen neuen File-Server daneben und bewegt jetzt Volumes auf den neuen File-Server. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein File-Server ein Update des Betriebssystems bekommen muss, wofür er runtergefahren werden muss, dann ist es sehr günstig, dass man diesen File-Server räumen kann, ohne dass die Benutzer davon von einer Auszeit betroffen sind. Dann, wenn alle Volumes von dem File-Server weggeräumt worden sind, kann man den runterfahren, damit machen, was man will. Später kann man immer wieder in Betrieb, räumt dieselben oder andere Volumes wieder hin. Was hat er sich denn jetzt ausgedacht? Transparenz und Skalierbarkeit. Ja, Transparenz wird dadurch erreicht, dass dem Klienten und damit auch dem Benutzer es völlig egal ist, wo auf welchem Server sich ein Volume befindet. Was, wie schon gesagt, die Read-Write-Volumes können im laufenden Betrieb verlagert werden. Die Read-Only-Volumes können repliziert sein. Und da gibt es eine Regel, dass der Klient versucht, das Nächste, was er nach der Netztopologie finden kann, den nächsten Server zu benutzen. Das ist insbesondere wichtig, wenn man Zellen hat, die geografisch weit verteilt sind und zum Teil über langsame Netze miteinander verbunden sind, dass man also Software an diese Inselstellen gezielt nochmal hinkopieren kann auf diese Art und Weise und die entfernten Klienten dann eben auch die entfernten Server benutzen und die lokalen. Die Skalierbarkeit wird eben dadurch erreicht, dass die Last auf beliebig viele Server, im Moment sind es 255, aber ich glaube, es wäre kein großes Kunststück, das aufzubohren, so viele Server hat bisher wohl niemand, verteilt werden können. Und manche Zellen setzen Skripts ein, um die Lastverteilung zwischen den einzelnen Servern nächtens auszugleichen, indem Volumes da hin und her kopiert werden. Jetzt kommen die kleinen Unterschiede zum normalen Unix. Beim NFS und im normalen Unix-Filesystem bestimmen die Mode-Bits und die User-ID und die Gruppenzugehörigkeit des Benutzers, ob er auf einen File zugreifen darf und wie. Jetzt ist natürlich die Frage, in einem verteilten Filesystem, wie stellt man sicher, dass die Benutzer auf allen Rechnern auch wirklich die identischen Benutzer sind? Und die Gruppendefinitionen auch identisch sind und das lässt sich halt de facto normalerweise nicht garantieren und deshalb benutzt das AFS eine zentrale Verwaltung der Benutzer in einer Datenbank, das ist der PT-Server. Also jeder, der im AFS jetzt nicht als, als World oder als Other Benutzer zugreifen will, der muss sich vorher als ein ganz bestimmter Nutzer authentifiziert haben und diese, die ID dieses Benutzers ist eben in dem PT-Server festgelegt und der Zugriff auf Files wird durch sogenannte Access Control Lists, hatten wir eben schon mal gehört, dass es das gibt, bestimmt. Wobei also die Access Control List eine Liste sein kann, in der jetzt Benutzer mit ihren Rechten stehen oder auch Gruppen mit ihren Rechten. Der Vorteil ist, dass man also eine relativ feine Abstimmung der Rechte für die einzelne Benutzergruppe oder den einzelnen Benutzer definieren kann, viel feiner als das mit den Unix Mode Bits der Fall ist. Aber der Nachteil ist für AFS, dass alle Files im Directory dieselben Rechte haben, weil man aus Sparsamkeitsgründen sozusagen diese Access Control Lists nur für die Directories abgespeichert hat, aber nicht jetzt individuell für jeden File. Das ist ein Unterschied zum DFS. Das DFS erlaubt es, die Access Control Lists auf File-Basis anzulegen und damit also das volle Unix-Feeling zu erhalten. Hier sieht man ein Beispiel einer Access-Control-Liste, wobei System:AnyUser eine vorgegebene Gruppe ist, die also in allen AFS-Zellen vorkommt. Das ist einfach der Other-Benutzer oder der weltweite Zugriff durch einen nicht authentifizierten Benutzer. Reuter soll jetzt ich hier zum Beispiel mal sein. Ich habe hier sämtliche Rechte, die man überhaupt haben kann. Dann kann jeder Benutzer kann eigene Gruppen anlegen und diese eigenen Gruppen sind syntaktisch dadurch gekennzeichnet, dass ein Owner davor steht, dann ein Doppelpunkt und dann der Name der Gruppe. Es gibt irgendwie eine Quota, dass man per Default, glaube ich, 20 verschiedene Gruppen anlegen kann. In Wirklichkeit werden diese Gruppen natürlich auch wieder auf einer Nummer abgebildet und in dieser Access-Control-Liste steht dann nur diese Nummer, wobei die Gruppen negative Nummern sind oder negative Zahlen sind und die eigentlichen Benutzer sind positive Zahlen. Und jetzt könnte ich hier also noch einen Benutzer XYZ haben, der schreiben darf, aber bestimmte andere Rechte nicht hat. Die Rechte im Einzelnen, das Lookup-Recht L ist das Lesen in der Directory. Wenn man irgendwohin im Baum kommen will, muss man wenigstens das Lookup-Recht haben. Das Read-Recht R ist das Recht, Files zu lesen in der Directory. Das Recht I ist das Insert-Recht, also neue Einträge in einer Directory zu kreieren, das heißt Anlegen neuer Files oder Subdirectories. D ist Löschen von Directory-Einträgen. W ist Write, ist Überschreiben von Files. K ist Locking, wobei man sagen muss, Locking im Unix ist ja kein wirklich festes Locking, sondern nur eine Vereinbarung. Also der File ist nur dann wirklich geschützt, wenn der andere, der darauf zugreifen will, auch versucht, den File zu locken. Wenn er einfach so den File zu lesen versucht, steht kein Schutz. Aber das ist ein Unix-Problem generell. Wobei hier für AFS noch die zusätzliche Einschränkung gilt, dass es kein Locking auf Byte-Range gibt, sondern nur gesamte Files gelockt werden können. Naja, und schließlich A ist das Administer-Recht, das heißt das Ändern der Access-Control-Lists, also irgendjemand muss das ja dürfen. Gut, jetzt wissen wir schon, der und der Benutzer darf das und das, aber jetzt muss ja erstmal festgestellt werden, wer der Benutzer eigentlich ist. Der Benutzer muss sich ausweisen, dass er wirklich derjenige ist, der zu sein er vorgibt. Und das geschieht durch eine zentrale Passwortprüfung. Das Verfahren dabei ist Kerberos 4. Der KA-Server ist also ein Kerberos 4-Server, der einen 64-Bit-Schlüssel für den Benutzer abgespeichert hat. Und die Anmeldung geschieht jetzt in folgenden Schritten. Das Login, das integrierte Login auf der Maschinenkonsole oder das Login am Rechner übers Netzwerk wird typischerweise im Linux jedenfalls PAM-Module aufrufen zur Authentifizierung. Da gibt es also spezielle für AFS. Ansonsten gibt es auch, wenn man schon anderweitig eingeloggt ist, die Möglichkeit, sich oder wenn man sich bei einer fremden Zelle authentifizieren will, die Möglichkeit, mit dem Klog-Kommando sich zu authentifizieren. Und diese in beiden Fällen wird von dem jeweiligen KA-Server zunächst mal ein Ticket-Granting-Ticket für den Benutzer angefordert und das geht nur, indem er sein Passwort dabei eingibt. Das Login bzw. Klog bildet nach einem bestimmten Algorithmus aus dem Passwort einen Key und mit diesem Key verschlüsselt wird die Anfrage an den KA-Server gestellt. Wenn der KA-Server diese Anfrage entschlüsseln konnte, weil er ja selbst auch den Key bei sich gespeichert hat, dann hat also das Passwort gestimmt und dann schickt der KA-Server die Antwort auch wieder verschlüsselt übers Netz zurück. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass dabei keine Passwörter in irgendeiner Form übers Netz gehen, weil die Passwörter nur zur Verschlüsselung des jeweiligen den Nutzdaten verwendet werden. Und das ist auch der Grund, weshalb man das also weltweit und auch über unsichere Netze benutzen kann. Ich habe das hier nochmal etwas schematisch, allerdings vereinfacht dargestellt. Der Benutzer hier hat mit dem User-Key, der aus dem Passwort gebildet worden ist, hat er den eigentlichen Request verschlüsselt. Hier neben steht natürlich auch noch unverschlüsselt, für welchen Benutzer das sein soll, damit der KA-Server überprüfen kann, dass es auch wirklich die entschlüsselten Daten wirklich was Vernünftiges sind. Ja? Und der KA-Server, der Kerberos, der schickt dann ein sogenanntes Ticket oder im AFS heißt das Token zurück. Und dieser Token, der ist einerseits außenrum mit dem Passwort des Benutzers verschlüsselt, enthält innen drin das eigentliche Ticket, was mit dem Key des jeweiligen Services verschlüsselt ist und innen drin einen Session Key enthält und hier außen auch einen Session Key. Hoppala. Oh, nun komm. Das war verfrüht. So. Jetzt die weitere Kommunikation mit zum Beispiel dem File-Server sieht so aus, dass der Benutzer sich, also nicht der Benutzer, sondern das ist der AFS-Klient, der das für ihn tut, meldet sich mit diesem inneren Teil des Tickets bei dem File-Server an. Der File-Server hat seinerseits die Farbunterschiede sind hier, ach doch, sind bei mir schlechter als da. Also in grün hat bei sich selber auf seiner lokalen Platte den Key des Services AFS gespeichert, kann damit dieses Ticket entschlüsseln, was natürlich auch noch Nutzdaten enthält. Und da drin steht der Session Key und jetzt können beide mit dem Session Key, der ihnen vom KA-Server mitgeteilt worden war, kommunizieren. Und dieses Ticket hat außerdem natürlich nur eine begrenzte Lebensdauer, sodass also irgendwann, wenn jetzt jemand da auch mithören wollte und das mit irgendwelchen trickreichen Programmen versucht zu knacken, so war jedenfalls ursprünglich die Ansicht, er kaum eine Chance hat, was Böses anzustellen, weil das Rechnen, Ausrechnen genauso lange dauert wie die Ticketlebensdauer und dann müsste sowieso wieder ein neues Ticket beschafft werden. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so zutreffend, das ist also, wie gesagt, 15, 20 Jahre alt. Die Rechner sind schneller geworden. Im Prinzip wäre es heute möglich, so etwas zu knacken, aber es ist immer noch, sagen wir mal, für den Normalverbraucher sicher genug. Man kann mittlerweile auch AFS mit Kerberos 5 betreiben. Da gibt es zwei verschiedene Implementationen. Einmal das MIT Kerberos 5 und dann Heimdall. Der Vorteil, wenn man das mit Kerberos 5 betreibt, ist, dass man dieselben Passwörter natürlich auch noch für andere Services, die Kerberos 5 verwenden, benutzen kann. Fürs AFS hat man zunächst keinen Sicherheitsvorteil, weil der AFS-Klient und der AFS-Server untereinander immer noch auf der Kerberos 4-Basis die Kommunikation machen. Also da ist noch Entwicklungsarbeit nötig, dass sie auch wirklich Kerberos 5 verwenden mit den längeren Keys, die dann natürlich entsprechend längere Rechenzeiten erfordern würden, um sie zu knacken. Wenn man jetzt auf Kerberos 5 umstellt, dann hat man den Vorteil, ich glaube in beiden Fällen, dass man die alte Kerberos 4 den Passwortschatz, den so ein Rechenzentrum hat, den kann man behalten und in den Kerberos 5 Server einfüllen. Der ist dann natürlich zunächst mal nur für die Kerberos 4 Funktionalität des Kerberos 5 Servers benutzbar, aber mit der ersten Änderung des Passwortes werden dann wirklich die Keys auch für die für Kerberos 5 und für mögliche, also der Kerberos 5 Server enthält nicht nur einen Key pro Benutzer, sondern ich glaube 4 oder 5, wovon eins eben der normale Kerberos 5 Key mit 128 Bit Länge ist. Dann gibt es den MIT Kerberos 4 Key, den AFS Key, der bei dem der String-to-Key-Algorithmus ein bisschen unterschiedlich ist von Kerberos, vom normalen Kerberos 4 und noch möglicherweise andere Sachen. Also das jetzt nur als Hinweis, es gibt jetzt viele Zellen schon, die Kerberos 5 einsetzen und wir sind auch gerade dabei, von Kerberos 4 auf Kerberos 5 umzusteigen. Dann kommen wir jetzt zum Cache-Manager, das ist also der eigentliche Client. Das AFS wird ja als Filesystem auf dem Client gemountet. Das heißt, wir haben, was wir im vorigen Vortrag gesehen haben, diese Kernel-Layer, Virtual File System und so weiter. Und da ist eben eins der zusätzlichen Filesysteme jetzt das AFS. Demzufolge müssen diese AFS-Treiber in den Kernel geladen werden. Und der Kernel selber, also der AFS-Treiber im Kernel, der kommuniziert dann mit dem File-Server über einen ganz bestimmten Port. Ein Vorteil des AFS gegenüber NFS ist, dass der Client einen Cache hat, typischerweise einen Disk-Cache, eine Disk-Partition von, früher waren das vielleicht 20 Megabyte, heute würde man vielleicht ein halbes Gigabyte nehmen, in dem die Files, die am häufigsten benutzt werden, lokal zugegriffen werden können. Das heißt, wenn Sie ein Programm beispielsweise, was im AFS steht, ausführen, dann holt Ihnen der Client dieses Programm in den AFS-Cache und beim nächsten Zugriff auf dieses Programm haben Sie wirklich nur noch einen lokalen Filezugriff, der natürlich schneller ist typischerweise, als wenn Sie übers Netzwerk gehen. Das sollte auch etwas relativiert. Das funktioniert so, der Server, also der Client macht einen Remote Procedure Call zum Server, nachdem er herausgefunden hat über den Volume Location Server, wo sich diese Daten befinden müssen und bekommt dann die Daten in seinen Cache. Jetzt gibt es natürlich das Problem, wenn die Daten sich inzwischen ändern, weil ja viele Clients diese Daten unter Umständen haben. Das muss ja nicht Read-Only sein, das kann ja auch ein Read-Write-Volume sein, zum Beispiel ein Baum in der Home-Directory, den Sie mit Make bearbeiten. Sie editieren auf einem Rechner und sagen das Make auf einem anderen. Dann muss natürlich der Rechner, auf dem das Make läuft, merken, dass Ihr File, den Sie editiert haben, sich geändert hat. Und das geschieht dadurch, dass der Server, wenn er die Files an den Klienten herausgibt, dem Klienten verspricht, dass er ihn benachrichtigen wird, wenn sich irgendwas geändert hat. Das ist der sogenannte Callback. Und der Klient hat deshalb auch seinerseits einen Remote Procedure Call Service laufen, an den sich der Server wenden kann, um die Richtigkeit von Files, die der Klient bei sich gespeichert hat, zu widerrufen. In den Kernel-Teil des AFS kommt man normalerweise durch die C-Library, Aufrufe, Open, Close, Read, Write und so weiter. Es gibt aber darüber hinaus noch zusätzliche Möglichkeiten, in den Kernel reinzukommen, zum Beispiel durch diese also IOCTL-Calls, die also auch normale System-Calls sind, oder der Daemon, der jetzt für das AFS die Kernel-Threads zur Verfügung stellt, der startet sich auch, indem er spezielle System-Calls macht. Die AFS-Files werden in Stücken im Cache gelagert. Diese Stücke, die sogenannten Chunks, haben per Default eine Größe von 64K, was heute vielleicht nicht mehr ganz angemessen ist. Sie können, also alle Zweierpotenzen sind möglich. Wir benutzen meistens 1 Megabyte Stücke. Man kann sich vorstellen, der Vorteil von großen Stücken ist halt, dass weniger Remote Procedure Calls gemacht werden müssen und dass vor allen Dingen also auch große Cache-Partitions leichter zu verwalten sind, weil es nicht so wahnsinnig viele kleine Files sind. Früher eben mit den kleinen Caches hat man lieber kleine Chunk Sizes benutzt. Ein Vorteil dieser Technik ist auch, dass die Filegröße in keiner Weise mit der Cache-Größe korreliert sein muss. Sie können also in einem Cache von 20 Megabyte auch Files von 2 Gigabyte Größe verarbeiten, weil eben dann immer nur die Stücke des Files, die Sie gerade im Augenblick benutzen, geholt werden. Ja, vielleicht sollte ich noch was. Nein, es wird nehmen wir mal an, Sie lesen einen File, ja, und in den Cache haben jetzt die ersten, weiß der Teufel, 3 Megabyte reingepasst, ja. So, jetzt lesen Sie das nächste Stück, dann wird wieder ein neuer RPC gemacht und oder Sie könnten ja auch Random Access drauf zugreifen, irgendwo hinten wird ein RPC gemacht, der dieses Stück holt. Was jetzt diesen Callback betrifft, durch das Lesen ändern Sie ja nichts, ja. Wenn Sie jetzt den File zum Beispiel editieren, dann macht der Editor, während Sie daran arbeiten, unter Umständen Write-Befehle auf die Platte. Das wird noch nicht automatisch an den File-Server übertragen, sondern erst, wenn Sie ein Close machen oder ein FS-Sync machen oder wenn der Cache nicht ausreicht. Wenn Sie also einen sehr großen File schreiben, dann kann es natürlich passieren, dass während der aufeinanderfolgenden Writes der Cache quasi überläuft und dann macht der Klient von sich aus ein Update auf dem Server für dieses Stück, was bis dahin schon geschrieben worden ist, um die Blöcke wieder frei zu bekommen, in die Sie jetzt weiter reinschreiben. Man hat keine wirklich exakte Kontrolle darüber, wann jetzt der File auf dem Server abgedatet wird. Aber in dem Fall, wenn der File auf dem Server abgedatet wird, kriegt der File dort eine neue Data Version. Und wenn er eine neue Data Version gekriegt hat, dann werden alle anderen Klienten, die auch an diesem File sich ausgeliehen haben, werden benachrichtigt, dass ihre Daten ungültig sind. Egal, ob jetzt die ein Stück hatten, was überschrieben worden ist oder nicht. Das ist also vergleichsweise simpel gemacht. Jetzt die unterstützten Systeme, die Unix-Systeme, das ist jetzt alles nur für OpenAFS. Ja. Das AFS, was ja älter ist, hat natürlich noch eine Menge ältere Systeme mit unterstützt, die aber heute wohl keine große Rolle spielen. Also OpenAFS unterstützt AIX, Solaris, HPUX, DUX, IREX, Linux, FreeBSD, NetBSD und im Unix-Bereich, im Windows-Bereich, also sämtliche Windows, die wir kennen, und im Mac, macOS 10 und Darwin. Also damit hat man jetzt ein Filesystem, was über all diese Plattformen geshared werden kann. Jetzt gehe ich noch mal was zurück, was ich nämlich noch vergessen hatte. Eine sehr schöne Eigenschaft vom AFS ist, dass die jeweilige Rechnerarchitektur auch in den Pfadnamen durch ein generisches Element definiert werden kann. Nämlich, es gibt ein Namensteil, was sich Klammer AFSYS, also dieses Add, wie man es auch in der E-Mail hat, sys nennt. Und wenn beim Lookup eines Pfades dieses Stück als Element drin vorkommt, dann wird es von dem Client durch seine eigene Architektur ersetzt. Das hat jetzt den großen Vorteil, dass Sie einheitliche Pfadnamen auf sämtlichen Architekturen haben können, die nämlich einfach dieses Klammer AFSYS an der Stelle drinstehen haben. Und egal auf welchen Rechner Sie sich einloggen, Sie können immer AFS, IPP, Zellname, Klammer AFSYS, BIN zum Beispiel als Pfad haben und dort Programme finden. So, jetzt kommen wir zum Backup. AFS hat ein eigenes Dump-System auf Volume-Basis. Das ist aber eigentlich nur geeignet gegen Schutz vor Plattencrashs, weil das Restaurieren einzelner Files oder überhaupt das Restaurieren nicht durch den Benutzer vorgenommen werden kann, sondern nur durch den Systemadministrator. Und wenn jetzt jemand aus solch einem Dump ein einzelnes File zurückhaben will, dann ist das ziemlich umständlich. Dann muss man nämlich, um jetzt nicht das lebende Volume insgesamt zu überschreiben, ein neues Volume damit erzeugen beim Restaurieren und daraus das File rüber kopieren. Deshalb ist das also nur wirklich gegen Plattencrashs ein Schutz. Ein Backup auf File-Basis gibt es leider bisher nur von Tivoli, also vormals ADSM. Der Punkt, weshalb es das nur da gibt, ist, oder was daran überhaupt besonders ist, ist, dass eben diese Access-Control-Lists mit abgespeichert werden müssen. Sie können natürlich jederzeit als jemand, der Read- und Lookup-Rechte im Filebaum hat, Tar-Files von den Volumes machen, aber wenn Sie die restaurieren, dann sind eben die Access-Control-Informationen verloren. Das ist also, wäre eine Holzhammer-Methode, mit der man sich schützen kann, aber keine Methode, mit der man einen geregelten Rechenzentrumsbetrieb machen kann. Ein Nachteil von diesem Tivoli Storage Manager, abgesehen davon, dass er ziemlich teuer ist, ist auch, dass diese spezielle Software nur auf AIX läuft. Man braucht also eine AIX-Maschine dafür. Dann gibt es noch die sogenannten Backup-Volumes. Die sind wiederum nur ein Schutz gegen das versehentliche Löschen eines Files. Wenn man das so einrichtet, dass jede Nacht von allen Volumes Backup-Volumes erzeugt werden. Diese Backup-Volumes sind nur eine Verdoppelung der Metadaten. Die eigentlichen Daten werden nicht verdoppelt. Die nehmen also in dem Sinne keinen Platz weg. Die nehmen nur Platz weg für die Files, die inzwischen geändert worden sind, weil natürlich man die alte Version des Files aufheben muss. Diese Backup-Volumes können die Benutzer, also sagen wir mal Backup-Volume von dem eigenen Home Directory, kann der Benutzer sich irgendwo hinmounten, kann daraus dann den versehentlich gelöschten File wieder zurückkopieren. Der Nachteil ist aber eben, dass es wirklich nur, man hat wirklich nur den Zustand des letzten Backups, man kann nicht weiter zurückgehen. Oh. So, jetzt AFS über Firewalls. Die Server benutzen folgende Ports, 7000 für den File-Server, 7002 ist der PT-Server, 7003 der VL-Server, 7004 der KA-Server, 7005 ist der VOL-Server. Der VOL-Server ist ein Hilfsprozess des File-Servers, wenn man Volumes von einem Server auf den anderen bewegen will, zum Beispiel. Dann gibt es noch einen Prozess, der das auf dem File-Server das Laufen sämtlicher anderen Prozesse überwacht. Das ist der sogenannte Boss-Server, an dem man, da gibt es auch Kommandos, mit denen man sehen kann, ob alles richtig läuft oder man Log-Files angucken kann und ähnliches. Der benutzt den Port 7007. Dann gibt es noch einen Server und Client, der dafür sorgt, wenn man jetzt viele Server hat, dass die auf einem gleichmäßigen Softwarestand sind. Der benutzt den Port 7008. Der Client benutzt den Port 7001, das ist der Cache Manager, also der Kernel-Teil des Klienten. Es gibt aber auch Kommandos, die nicht durch den Kernel laufen, zum Beispiel das K-Log oder PTS, mit dem man jetzt gucken, zum Beispiel Gruppen anlegen kann, das WAS-Kommando, was sich an den Volume-Server, an den VOL-Server wendet, das WAS-Kommando, KPassWD und Passwörter zu ändern, die benutzen auf der Source-Seite zufällige Ports. Also man muss auf der, wenn man jetzt ein Firewall definiert, muss man also auf der Serverseite immer diese 7000 bis 7008 durchlassen und für die Clients 7001. Und die anderen hier, die müssen, die Zielseite muss dann einer von diesen 7000er Nummern sein. Über IP-Maskerading hat man mit AFS leicht Probleme, weil das IP-Maskerading zwar eine Lebensdauer für Connections oder Sitzungen kennt, aber UDP, also es wird, habe ich auch nicht dazu gesagt, AFS benutzt UDP genauso wie NFS, UDP aber ja keine Sitzungen eigentlich kennt und deshalb die Callback-Requests, die vom Server zu einem beliebigen Zeitpunkt, beliebigen späteren Zeitpunkt an den Client geschickt werden können, unter Umständen ihr Ziel verfehlen. Also viele Router können das nicht. Man kann, es soll welche geben, die das können. Und man kann, wenn man jetzt als Router für solch ein IP-Maskerading-Subnetz eine Linux-Maschine verwendet, dann kann man das im Kernel so hinbasteln, dass das funktioniert. Aber es ist nicht trivial. Also ich würde nicht damit anfangen mit sowas. Jetzt überhaupt, wie fängt man an? Man kann sich den Source und auch schon präkompilierte AFS-Teile von www.openafs.org runterladen. Wenn man sich den Source runtergeladen hat und der ist also in verschiedenen Komprimierungsstufen dort erhältlich, den dann ausgepackt hat, dann muss man ein Configure sagen. Ich habe jetzt hier mal ein Configure, so wie ich es normalerweise mache, hingeschrieben. Jetzt für den AFS-Neuling wird das jetzt alles nicht sagen, was ich da noch für weitere Parameter habe. In jedem Fall ist dieser AFS-Sysname hier, das ist der jetzt für Linux 2.4 Kernels auf der Architektur Intel Stern 86. Wenn man dieses Configure gemacht hat, dann kompiliert man am besten, indem man sagt make dest. Das rauscht dann durch, je nachdem wie schnell der Rechner ist, aber ich würde sagen in vielleicht eine Viertelstunde oder so oder 20 Minuten. Und wenn man damit fertig ist, kann man also das AFS installieren. Wobei, wenn man jetzt also bei Null anfängt, eine neue Zelle einrichtet, man sich also am besten erstmal die Dokumentation durchliest und vor allen Dingen die Schritte der Dokumentation peinlich genau auch in ihrer Reihenfolge befolgt. Gerade für Linux gibt es da sozusagen Minderheitsmeinungen darüber, wo die Dinge im Pfad stehen sollen. Die Beschreibung von OpenAFS, die aber immer noch auf TransArcs altes AFS zurückgeht und quasi nicht angepasst worden ist, die hat ganz bestimmte Vorstellungen davon, wo in welchen Directories welche Files stehen. Und das erreicht man, wenn man hier bei dem Configure minus enable TransArc paths angibt, dann werden und dann später eben nicht make, sondern make dest sagt, dann werden genau diese alten Pfade wieder erzeugt und dann passt exakt die Dokumentation. Das ist also für den Anfänger wohl ziemlich wichtig. Jetzt der Aufbau, wenn man eine Zelle neu aufbaut, wie fängt man dabei an? Am einfachsten ist es, weil man ja häufig nicht auf allen Rechnern, auf denen das AFS benutzt werden soll, von vornherein schon die UIDs einheitlich hat und deshalb die PT-Server-Datenbank erst allmählich aufgebaut werden muss. Am einfachsten fängt man mit den Sachen an, die jeder zugreifen kann. Das ist zum Beispiel eben Software. Dann kann man schrittweise die User-IDs vereinheitlichen, das heißt in den PT-Server eintragen, das Passwort in dem KA-Server definieren, sodass sich der Benutzer auf einem Rechner zum Beispiel zunächst mal mit KLog authentifizieren kann und dann wirklich als er selbst im AFS zugreifen kann. In dem Maße, in dem man das gemacht hat, kann man also auch Home Directories ins AFS verlegen. Wenn man dann die Passwörter alle im KA-Server drin hat und die User-IDs im PT-Server, dann kann man auch das integrierte Login mit dem AFS-Passwort aktivieren, sodass also der Benutzer eigentlich gar nicht mehr merkt, dass er irgendwas mit dem AFS tut. Ja, der Vorteil von Home Directories im AFS ist ja klar, man hat also auf jedem Rechner, wo man hinkommt, die identische Umgebung, sieht alle seine Files. Und was eben auch sehr wichtig ist, auf den Rechnern brauchen eigentlich keine lokalen Daten mehr zu sein. Das heißt, man braucht diese Rechner im Grunde genommen auch nicht mehr zu backupen. Wenn einer kaputt geht, wird er neu installiert, fertig. Ja, jetzt gibt es also kleine und große Zellen. Also ich habe jetzt hier mal unsere genommen, weil die eine ziemlich große ist. Wir haben 4 Standorte. Der Hauptstandort ist Garching. Dann haben wir ein Teilinstitut in Greifswald. Wir haben ein Teilinstitut in Berlin und haben auch noch einen File-Server in Hannover für eine Kooperation stehen. Wir haben also 4 Standorte mit 5 Datenbankservern, ungefähr 20 File-Servern. Wir haben 20 Terabyte an Daten im AFS, ungefähr 19 Millionen Files. Wir haben aber nicht 20 Terabyte an Plattenplatz, das wäre uns ein bisschen teuer. Und diese schöne Technik ist nur möglich dadurch, dass wir das sogenannte MR, Multiple Resident AFS, einsetzen, was seinerseits HSM, also Hierarchical Storage Management, Eigenschaften hat, indem es beliebige HSM-Server benutzen kann. Und diese 20 Terabyte sind natürlich nicht Benutzer-Home Directories, sondern das sind Experimentdaten, die an unserem Institut anfallen und bei denen es auch nichts ausmacht, wenn die auf Magnetband ausgelagert sind und beim Zurückholen der Benutzer halt vielleicht eine Minute warten muss. Ja, Resümee. AFS ist ein verteiltes Filesystem für eine professionelle Umgebung. Es ist sicher dank Kerberos 4 oder 5 weltweit zugreifbar, skalierbar, weil man Server hinzufügen und Volumes verschieben kann. Es ist als OpenAFS kostenlos und Open Source. Die Einrichtung und Verwaltung einer Zelle ist weniger trivial als mit NFS, aber ich denke, auch für einen Anfänger, der lesen kann und versteht, was er liest, sollte es möglich sein, in einem Tag eine Zelle einzurichten. Also für mich ist es wahrscheinlich eine Sache von einer Stunde vielleicht höchstens. Die Integration bestehender Rechner besteht halt darin, dass man auf dem Rechner den AFS-Client installiert und dass man ein integriertes Login, zum Beispiel mit PAM bei anderen Architekturen anders einbaut. Und wenn man weiter hinaus will zu großen Datenmengen, dann empfiehlt sich Multiple Resident AFS, das leider nicht Open Source ist, was aber trotzdem bisher jedenfalls immer kostenlos abgegeben wurde. Also die Eigentümer von Multiple Resident AFS ist das Pittsburgh Supercomputing Center, auch in Pittsburgh eben, aber die Site, die das weiterentwickelt und pflegt, das sind wir. Aber man braucht eine Lizenz von denen, kriegt man aber auch. So, das war's. Fragen?
Die Zellen alle weltweit eingerichtet sind.
Also zur ersten Frage, es ist nicht GPL, sondern es ist IBM Open Source License. Ja? Ich selber bin jetzt nun kein Jurist, um zu sagen, was die feinen Unterschiede sind, aber man kann in jedem Fall, also jeder kann sich das runterladen, darf es modifizieren, darf auch Änderungen wieder abschicken. Achso, ich sollte sagen, diese openafs.org, die unterhalten ein CVS-Repository, was auch übers Internet zugreifbar ist. Auch mit diesem CVS-Web-Interface, sodass man also genau den Zustand sehen kann. Und es kommen regelmäßig da die Änderungen als stabile Releases, so in 3-Monats-Abstand getestet und so weiter, raus. Die zweite Frage war, wer diesen Baum sozusagen garantiert, die Zellennamen. Da gibt es keine Instanz dafür. Das ist reine Konvention. Es ist auch nicht so, dass alle Zellen sich outen. Also es gibt auch bei openafs.org gibt es einen CellSurfDB, den man sich runterladen kann. In dem sind die Zellen drin, die sich gegenüber openafs.org geoutet haben. Es gibt weiterhin bei TransArc den alten CellSurfDB, in dem die Zellen drin sind, die sich damals da geoutet haben. Möglicherweise gibt es da auch neue. Also wir haben jetzt keine Verbindung mehr mit TransArc. Dann wird, wahrscheinlich gibt es in dem Sinne keine gleiche Zeit, sondern einer wird immer zuerst sein und der andere wird dann mitgeteilt bekommen, unter dem Namen haben wir schon jemanden. Und da die Konvention ist, dass man das über den Domainnamen macht, ja, sollte es da eigentlich nicht so leicht zu Konflikten kommen. Es gibt, ich glaube, geoutet haben sich nur einige 150 oder 200 Zellen. Es gibt aber natürlich weltweit wesentlich mehr. Es gibt viele quasi private Zellen oder in Firmen gibt es Zellen, die natürlich gar nicht wollen, dass die Außenwelt bei ihnen reingucken kann.
So, gibt es noch eine Frage? Bitte. Was sind die Unterschiede von OpenAFS zu Coda?
Coda ist zwar schon seit sehr langer Zeit im Linux bekannt, aber ich glaube nicht, dass es wirklich laufende Coda-Zellen gibt. Coda behauptet immer, ein großer Vorteil wäre im Design, dass es eine Replizierung der Read-Write-Volumes gibt, dass also der vor allen Dingen eine Unabhängigkeit zwischen Client und Server. Der Client kann auch isoliert weiterarbeiten und später findet er dann zurück, wo die Read-Write-Daten hingeschaufelt werden sollen. Ich glaube aber nicht, dass das jemand wirklich in Produktion einsetzt.
Ja.
Bitte schön.